IAB Sessions, der Podcast zu digitalen Themen.
Herzlich willkommen zum Podcast der Interactive West. Unter dem Thema New Work Day haben wir spannende Gespräche geführt. Im ersten Teil hört ihr das Interview von Gerold Riedmann und Philipp Lehner, Science Science CFO des Weltmarktführers Alpla mit über 20.000 Mitarbeitern.
So, einen schönen Vormittag. Herzlich willkommen zu einer neuen Veranstaltungsserie unter dem Dach der Interactive West. Mein Name ist Gerold Riedmann und hier praktisch aus meinem Arbeitszimmer fast einen schönen guten Morgen. Ich begrüße auch den Philipp Lehner, CFO der Alpla, Vorstand der Alpla hier bei uns in der IAB Session. Guten Morgen, Philipp.
Guten Morgen, Gerold.
Ja, vor 6 Jahren haben Georg Burtscher, der später zu uns stoßen wird, und ich gemeinsam diese Idee der Interactive West begründet. Und wer hätte gedacht, dass es dann auch digitale Ausgaben, virtuelle Ausgaben davon gibt. Aber das haben die letzten Wochen gezeigt. Es gibt nichts, nahezu nichts, was man nicht virtualisieren kann. Und so wollen wir diese IAW Sessions hier begründen, ein Live-Format, mit dem wir vor allem jetzt die Reaktion auf Covid, die Reaktion auf das Coronavirus besprechen wollen. Was für Hinweise gibt's? Wie können virtuelle Firmen arbeiten? Welche Fehler sollte man kein zweites Mal machen? Und da ist ein Unternehmen, sticht dort hervor, die Firma Alpla, die in 47 Ländern weltweit tätig ist. Das muss man sich vorstellen, auf dem Globus wie in einer Art Sonnenschein, die sich verschiebt. Es ist immer irgendwo Tag im Alpla-Reich und genauso verschieben sich derzeit die Prioritäten und die Einschränkungen durch das Coronavirus. Während in Asien schon etwas positiver in die Zukunft geschaut wird, ist das in Amerika offensichtlich noch nicht einmal der Höhepunkt erreicht. Und wir in Europa sind irgendwo mittendrin, als Österreicher seit heute der Handel offen. Aber nicht alle Händler dürfen öffnen und das normale Leben ist noch lange nicht zurück. Wir wollen 3 Punkte in diesem 90-minütigen Webinar berücksichtigen, nämlich A, den Philipp, den wir schon sehen, B, die Marianne Grobner, Managementtrainerin, Buchautorin, sie unterrichtet auch an der FH Vorarlberg, sie wird über virtualisierte Unternehmen sprechen und falls ihr auch euren Bürostuhl aus der Firma vermisst, mit Rückenschmerzen und etwas zu viel Kilos nach dem Osterwochenende im Homeoffice sitzt, wir werden auch mit Michael Can über Homeoffice fit bleiben zu Hause am Ende sprechen. Tja, Philipp, ich würde sagen, ich stelle dich während dem Gespräch immer mal ein bisschen vor, weil es gibt einige Bezugspunkte auch zu China, von dir persönlich, aber natürlich auch vom Unternehmen. 20.900 Beschäftigte, das ist der Counter, den die Alpla derzeit auf der Webseite hat und es lohnt sich dort regelmäßig zurückzukommen, weil es immer wieder neue Zahlen dort sind. Alle paar Tage ist nämlich das Unternehmen stark gewachsen, vor allem im vergangenen Jahrzehnt. Und wir wollen beginnen mit einem Einstieg, der meiner Ansicht nach dem Thema gerecht wird, nämlich wann, Philipp, hast du das erste Mal vom Coronavirus gehört?
Ja, das Coronavirus beschäftigt uns jetzt schon lange. Unsere Kollegen in China waren die Ersten, die damit zu tun hatten. Da reden wir dann von Anfang Januar, wo das in China aufkam. Und wir waren in der glücklichen Situation, dass unser lokales Team vor mehreren Jahren schon durch die SARS-Epidemie durchgegangen ist und dementsprechend sehr schnell, sehr fokussiert Maßnahmen gesetzt hat, um sicherzustellen, dass unsere Teammitglieder sicher sind, auch bei der Arbeit sicher. Und in China ist das Ganze ein bisschen umfassender, weil da geht es um Arbeit, da geht es um Wohnen, da geht es um den sozialen Kontakt rundherum und auch produktionsfähig zu bleiben. Und ja, das war das erste Mal. Also jetzt sind wir in Woche 16, das war denn vor 13, 14 Wochen.
Und was waren die ersten Meldungen, was waren die ersten Herausforderungen? Es waren ja die Neujahrsferien oder der Neujahrsurlaub wurde verlängert, es gab behördliche Schließungen. Welche Werke waren da betroffen? Gleich alle oder eher die in Zentralchina zu Beginn?
Ja, also bevor es zu den Werkschließungen gab, gab es erste Anzeichen, erste Indizien, auch in den virtuellen Medien von Einzelberichterstattungen. Und das hat dann mehrere Wochen gebraucht, bis es dann raufgetröpfelt ist, bis an die politische Oberfläche. Und dann zum chinesischen Neujahr wurden dann gewisse Regelmaßnahmen erlassen, mitunter auch eine Verlängerung. Als erster Schritt, ein zweiter Schritt war dann ein Zurückreiseverbot. Das muss man sich ja chinesisch Neujahr so vorstellen, dass auf einen Schlag, also in einer Woche, mehrere hundert Millionen Menschen auf dem Weg sind, quasi chinesisch Neujahr äquivalent zu unseren Weihnachten. Und auf einmal waren die dann alle gestrandet. Das heißt, es war eine unglaublich komplexe Situation. Weil man nicht mehr wusste, unter welchen Bedingungen Leute reisen dürfen, von Provinz A nach Provinz B. Und das Zweite war, es war auch nicht klar, wer noch in welchem Gesundheitszustand sich befindet. Und da wurde dann bei uns lokal ein Krisenstab eingerichtet, die dann, also wir haben jetzt in China ungefähr 1100, 1200 Leute. Und da wurde dann jeder Einzelne kontaktiert und mit jedem Einzelnen einen Plan erstellt, wie sie sich dann wieder zurück ins Arbeitsumfeld begeben können, gegeben persönlichen, gesundheitlichen Situationen und auch den Regulativen. Weil in China ist zwar ein Land, nichtsdestotrotz haben die Provinzen aber sehr viel zu sagen. Und da war es dann auch nicht unüblich in Europa, dass weil man jede Provinz andere Reglements erlassen hat, und rauskam ein Sumpf von Regeln und Regulierungen, wo unglaublich viel Konfusion vorherrschte. Und das hat einige Wochen gebraucht, um hier den Überblick wiederzukriegen. Jetzt bist du weg.
So, jetzt bin ich wieder da. Das sind nämlich die Geheimnisse eines Zoom-Meetings. Erstens fängt es 3 Minuten später an, bis alle da sind. Einer muss immer früher weg und 12 sind nicht gemutet und einer ist gemutet. Ich wollte noch darauf hinweisen, ihr alle könnt einem Webinar getreue Fragen stellen. Unten gibt es am unteren Bildschirmrand einen Knopf F und A. Das heißt nicht Frisch und Anton, sondern Fragen und Antworten. Ihr könnt dort Fragen stellen, auch per Daumen hoch, die hochvoten, falls es mehr Fragen sind, als wir in dem Zuge jetzt da beantworten können und direkt eure Fragen auch an Philipp stellen. Mich würde interessieren in China, wo wir gerade waren gedanklich, diese Einschränkungen. Was waren da Vorgaben von einzelnen Kantonen, von einzelnen Provinzen, die euch vor große Herausforderungen gestellt haben?
Ja, das hat von bis gereicht. Aber in den Hotspots hat es gereicht von keiner durfte mehr aus dem Haus bis hin, man durfte sich nur noch vom Haus bewegen, wenn man einen ärztlichen Attest hatte mit einem gewissen Datums, gewissen Zeitachse, bis hin zu, man durfte nur noch zurückreisen in die Provinz, wo man her kann, mit gewisser Dokumentation, die da sicher oder zum Ausdruck bringen musste, wie wichtig man ist in der Rolle, die man dann in dieser Provinz ausführt. Das war auf dem Personenverkehr. Auf der Produktverkehrsseite kam es, ähnlich wie wir es in Italien gesehen haben, kam es zu kilometerweisen Staus, wo dann selektiv bestimmt wurde, welche Produkte wohin dürfen, inwiefern sie Risikogüter darstellen und so weiter und so fort. Und für uns natürlich Zweiteres auch wichtig, um Material zu beschaffen, aber auch um Produkte anzuliefern.
Sind die Unternehmen, die ihr dort habt, sind die Unternehmen, die ihr dort betreibt, in ländlicheren Regionen oder in der Stadt? Du hast ja selbst in Nanjing studiert, 500 Kilometer von diesem mittlerweile berühmt-berüchtigten Wuhan entfernt. Wie muss man sich die Begebenheiten dort vorstellen?
Ja, China ist natürlich ein sehr großes Land. Nichtsdestotrotz hat es unglaublich viele Ballungszentren. Also nur als Beispiel, Nanjing, eine Stadt, die mir vor meinem Studium auch kaum bekannt war, geschichtlich bekannt als zweite Hauptstadt des Kaiserreichs und dann auch noch für das Massaker während des Zweiten Weltkriegs. Aber eine Stadt, wo man sonst wenig davon hört, hat aber jetzt mal auf einen Schlag 8 Millionen Leute und das war vor 10 Jahren. Also wahrscheinlich reden wir heute irgendwie von 10 Millionen Leuten. Und von denen gibt es halt irgendwie 20 in diesem Land. Das heißt, man hat sehr viel Land rundherum, aber die Ballungszentren sind unglaublich dicht bewohnt und da lebt man eng nebeneinander. Das heißt, von der Perspektive kann man nachvollziehen, wie drakonisch stark und schnell die Behörden der Vorgang sind in China. Weil wenn die Leute mal draußen sind, gibt es in China kaum einen Weg, wie man sich nicht auf Berührungsnähe entgegenkommt. Und da gibt es natürlich nur eine Variante, alles oder nichts. Und in dem Fall war es halt die Nix-Variante.
So, jetzt sind wir in Woche 16 bei Alpla sozusagen der Corona-Krise, während sich manche bei uns in Woche 4 oder 5 fühlen sozusagen. Was sind Dinge, die ihr früh gelernt habt und was euch klar war, wie das dann auch in Europa um sich griff, was das für euer Business heißt?
Also wie gesagt, unser Team in China ist als erstes durch diese Phase durchgegangen. Ich war dann in regelmäßigem Kontakt und haben dann einfach Dinge von ihnen auch abgeschaut, von dieser Erfahrung mit profitiert. Und wir haben dann, als in Italien die ersten Anscheine von einer sich verschlechternden Situation aufgegangen sind, haben wir dann bei uns hier auch ähnliche Strukturen eingeführt wie in China, mit Krisenstab, mit ersten Reaktionsplänen, erste Szenarien durchgearbeitet. Das muss dann wohl Ende Januar, Anfang Februar gewesen sein. Das war die interne Arbeit. Und dann das dritte Bein war wirklich die regelmäßige Kommunikation mit unseren Teams hier am Standort Hart. Und das waren die drei Dinge, die ich bei unseren chinesischen Kollegen ganz klar gesehen habe. Das hat sehr gut funktioniert und war bei uns dann auch sehr vorteilhaft. Ein Team zu haben, die sich mit dem Thema beschäftigt, jemand, der sich nur für Regulatorien umgibt, jemand, der nur Kommunikation intern macht, jemand, der die interne Koordination vorantreibt und so dann divide and conquer die Situation immer wieder einschätzen, Plan erstellen und hinten raus und einfach checken, ob der Plan überhaupt Sinn gemacht hat oder ob es dann noch weitere Verbesserungsmöglichkeiten gibt.
Was ihr alle zu Hause mal checken könnt, ist der F&A-Knopf etwas unten. Es kommen hier nämlich schon die ersten Fragen rein. Ihr seid herzlich eingeladen, euch an der Diskussion zu beteiligen. Und eine Frage, die jetzt gerade gut reinpasst, die Andreas Gähwiler gerade gestellt hat, ist, war die Alpla hinsichtlich Digitalisierung auf so eine Situation vorbereitet? Ich meine, wir alle kennen in den eigenen Unternehmen wahrscheinlich irgendwo diesen berühmten Videobesprechungskonferenzraum, eine viel zu teure Cisco-Anlage, die da irgendwo drinsteht. Aber ja, funktioniert sowas auch in der Skalierung? Können alle Mitarbeiter plötzlich virtuell arbeiten? Was gibt es da bei dir für Erfahrungswerte, Philipp?
Ja, auf der einen Seite sind wir natürlich gewohnt, global zu arbeiten. Es kommt bei uns öfters mal vor, dass man mit Kunden und Teams sitzt, der eine in Singapur, der andere in Amsterdam, der dritte in New York. Von dem her war das System und die Infrastruktur grundsätzlich schon hier, um remote zu arbeiten. Wir haben dann aber auch eben durch dieses Erstellen des Krisenstabs angefangen, Systeme zu testen. Und haben dann schnell gemerkt, dass das grundsätzlich alles da ist, was man braucht. Also von der Infrastruktur gesehen waren alle Grundbausteine hier. Und die kleinen Adjustierungen auf dem Weg wurden dann halt vorgetroffen. Also Bandbreite erweitern, VPN-Anzahl vergrößern, den einen oder anderen Laptop noch rausgeben. Das haben wir dann über, ja, ich sag mal, 3-4 Tage vollstreckt. Und schlussendlich sind wir dann, wenn Anfang März, also vor 4-5 Wochen, sind wir dann mit 450 Leute ins Homeoffice gegangen und das hat eigentlich ohne Probleme funktioniert.
Und da sind wir sehr, sehr froh, dass ihr. Und die habt ihr auch bekommen, die Laptops, sorry.
Gab es ja auch einen Run? Also die grundsätzlich hatten 90% ihre eigenen Laptops und die anderen 10 sind die Abteilungen, die man traditionell sagt, die sind schwierig von außen zu bedienen, also Buchhaltung, Zahlungssysteme und so weiter, wo man speziell sichere Systeme braucht. Und da wurden dann noch die 2 Wochen hergenommen, um das Spezialequipment anzufordern und zum Konfigurieren. Aber grundsätzlich hat es wirklich ohne Probleme funktioniert.
Über 100 Menschen, die jetzt schon bei unserem Talk hier am Dienstagmorgen dabei sind. Und da gibt es auch manche elaborierte Absender von Fragen. Nikolas Zumtobel, kein Unbekannter, fragt nach, welche Plattformen werden dann fürs Teleworking verwendet bei euch?
Ja, wir verwenden eigentlich seit jeher Skype, was jetzt grundsätzlich, ja, ich sage mal eher die ältere Generation von Kommunikationsplattformen darstellt. Nichtsdestotrotz funktioniert astrein und hat sich bewährt.
Jetzt, wie sieht ein Arbeitsalltag bei euch jetzt aus von Leuten, die bisher am Hauptsitz auch in Hart gearbeitet haben, die jetzt zum Großteil, wenn sie nicht in der Produktion sind, nämlich an im Homeoffice auch nach wie vor sind? Gibt es da tägliche Stand-ups? Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Oder ist es von Abteilung zu Abteilung völlig unterschiedlich?
Ja, grundsätzlich organisiert das natürlich jedes Team ein bisschen selber. Nichtsdestotrotz, wir haben uns Gedanken gemacht, ein paar Anregungen gegeben, wie man virtuell am besten arbeiten kann, und haben das auch verteilt. Und was ich so zurückhöre in Feedback, wurde das vom einen oder anderen Team auf jeden Fall auch aufgenommen. Das Thema für uns kulturell ist, wir sind grundsätzlich eine sehr informelle Firma. Das heißt, viele Dinge, neue Ideen, große Herausforderungen werden auch gerne mal beim Café an der Bar besprochen. Und diese Begegnungen fehlen jetzt. Wobei es natürlich A, wichtig ist für den sozialen Kontakt, weil man arbeiten, da gehört der soziale Kontakt natürlich auch dazu. Und auf der anderen Seite eben diese Begegnungen, wo dann Dinge noch besprochen werden und entschieden werden. Und eine Lösung, ich glaube, das meinen viele von euch auch, ist jetzt, dass wir virtuelle Kaffeeräume installiert haben oder auch Luncheons, wo man sich einfach trifft und diese Seite auch praktizieren kann. Weil unserer Ansicht, wir haben in der Situation noch ein bisschen verharren müssen und das zum Funktionieren bringen müssen. Und darum schauen wir, dass wir die Sozialkomponente hier auch noch mit reinbringen.
David Kleiner hat gerade jetzt eine Frage gestellt, nämlich 450 Mitarbeiter, die im Homeoffice sind. Du bist ja als HR-Vorstand auch für Human Resources im ganzen Unternehmen mit all den 20.900 Beschäftigten verantwortlich. Homeoffice und Homeschooling mag für viele eine Herausforderung sein. Das Private Distancing, ein schönes Wort dafür, dass, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich arbeite, glaube ich, rund um die Uhr, kommt mir momentan vor. Es wird auch mehreren im Homeoffice so gehen. Welche Belastungen haben die Mitarbeiter derzeit oder welche Probleme hört ihr da und welche Lösungen gibt es dafür?
Ja, ist natürlich nicht einfach, wenn man mit der ganzen Familie daheim ist und vielleicht beide Eltern arbeiten sollten und dann auch noch 2, 3, 4 Kinder umherschwirren. Nicht einfach. Nichtsdestotrotz, wir haben unsere Leute einfach gebeten, dass sie sollen schauen, dass sie sich Arbeitsraum schaffen können, also einen Ort, wo man sich immer wieder zum Arbeiten niederlässt. Das heißt, gewisser Ort von Routine, wo man auch bestmöglichst also nicht unterbrochen arbeiten kann. Aber es ist natürlich ganz klar, wenn mal jemand reinstürzt ins Bild und ein Kind schreit, dann ist das in Zeiten wie diesen, zaubert es allen ein Lächeln aufs Gesicht und stört gar keinen. Das ist die eine Seite. Das zweite ist natürlich auch, dass Arbeit ein bisschen flexibler gehalten wird im Moment. Wenn jemand am Morgen sich um Kinder kümmern muss, sich am Abend aber Zeit schaffen kann, dann ist das eine Variante, wie man sich den Tag aufteilen kann. Ich denke auch speziell, wenn zwei Eltern daheim sind, dann kann man mit guter Planung einen Großteil dieser Schwierigkeit abfangen. Und soweit funktioniert das ganz okay. Ich habe vor kurzem mit einem Mitarbeiter gesprochen, der hat mir erzählt, dass er auch daheim ist, 4 Söhne hat, zwischen 8 und 15 und das Testosteron-Level in der Wohnung zum Überquellen geneigt ist. Und der hat jetzt kurzerhand einfach ein Gym eingebaut bei sich, Auto rausgeparkt, Gym in die Garage. Und jetzt müssen die Jungs 1,5 Stunden am Tag in den Gym und in den Boxsack haben, damit drinnen dann wieder Ruhe ist. Und so erfinderisch sind die Leute. Also wenn es ein Problem gibt, dann werden da, was ich bis jetzt gesehen habe, ganz eigenständige Lösungen gesucht, sehr viel über Planung gearbeitet, damit so ein Haushalt auch harmonisch funktionieren kann, trotz den Schwierigkeiten.
Und das fand ich schon. In den verbleibenden ungefähr 10 Minuten unseres Gesprächs noch auch zunächst um die Konjunktur oder eure Einschätzung dazu, deine Einschätzung dazu kümmern. Wie geht man bei Alpla mit den Zahlen derzeit um? Ihr habt ja zuletzt einen Umsatz von 3,8 Milliarden gemeldet fürs vergangene Jahr. Da steht ja auch einiges auf dem Spiel. Ist Kurzarbeit derzeit ein Thema? Wie sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Zeiten, in denen zum Beispiel auch der Ölpreis aus eurer Perspektive, denke ich, sehr vorteilhaft ist?
Mhm. Ja, grundsätzlich sind wir in der glücklichen Lage, dass wir Produkte herstellen, die Grundbedürfnisse erfüllen. Also wir reden jetzt hier von Nahrung, wir reden von Reinigung, wir reden von Haushaltspflege. Und das sind Dinge, die wir natürlich ständig brauchen, die auch in der Bedürfnispyramide ganz weit unten stehen und damit die Nachfrage fortwährend gegeben ist. Fluktuiert natürlich, aber grundsätzlich sind wir in der glücklichen Lage, dass die Nachfrage da ist. Wir haben in dem Sinn, in den Produktionsstätten sind wir voll am Produzieren und schauen, dass wir A, unsere Leute sicher heißen können, also sicheres Arbeitsumfeld bieten und B, bewerkstelligen, dass wir fortgehend liefern können, damit wir unsere Kunden und den Konsumenten hier eben unterstützen. In den anderen Bereichen, Fertigbau und Werkzeugbau, Maschinenbau, ist die Lage auch gut, weil eben neue Produktkategorien ins Rennen geworfen werden, weil hier neue Märkte entstehen, die durch diesen neuen Umstand massiv an Volumen zulegen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch damit zu kämpfen, dass in gewissen Ländern Regierungen sehr schnelle und sehr starke Maßnahmen treffen. Also Beispiel Indien, da wurde von vor zwei Wochen verlautbart, an einem Mittwoch, dass sie am Freitag das Land zumachen. Und das hieß dann auch für uns, dass wir zumachen mussten. Und das Ganze hat dann auch mehrere Tage oder Wochen angedauert. Von dem her gibt es natürlich auch Unsicherheiten und Fluktuierungen. Aber jetzt im Standort Vorarlberg sind wir grundsätzlich so weit, dass wir sagen, okay, wir sind der Meinung, im Moment sehen wir, dass das Geschäft, Entwicklungsgeschäft weniger wird. Das heißt, es gibt eine kleine Verschnaufspause, die wollen wir nutzen, indem wir schauen, dass wir Kapazität, also dass wir Stunden abbauen, dass wir Kapazitäten schaffen nach der Krise, um dann wieder Vollgas anzugreifen. Aber Kurzarbeit ist bei uns in einigen Teilbereichen vielleicht notwendig. Wir sind das gerade im Moment am Evaluieren. Im Moment haben wir hier aber noch nichts fix ausgemacht, weil soweit eben dieser Remote-Arbeitsprozess relativ gut funktioniert. Kann sich aber wieder ändern. Also es ist immer eine sehr liquide Situation.
Du hast vorher über neu entstandene Märkte gesprochen. Da könnte man ja auch die Desinfektionsmittel dahinter vermuten, die sehr viel Verpackungsmaterial oder auch Verpackungsmaterial jedenfalls brauchen. Wie gestaltet sich da der Markt? Wer produziert da plötzlich in euren Behältnissen, wo es bisher anders lief?
Ja, der Markt geht natürlich gerade durch die Decke. Wir haben alle das Bedürfnis, uns sicher zu heißen, und da geht die Hygienemaßnahmen, die man selber betreiben kann, neben Social Distancing, sind natürlich ganz wichtig. Und was wir sehen am Markt, ist, dass da sämtliche großen Marken der Welt sich jetzt auch tummeln, also von Louis Vuitton bis hin zu einem großen Motorölabfüller. Sind da jetzt ganz verschiedene Player, die sich hier in den Markt rein reklamieren. Und wir schauen, dass wir ihnen zur Seite stehen können mit Behältern, um ihre Produkte sicher und verlässlich abfüllen zu können.
Wie planst du für euer Unternehmen die Krise von den Financials her? Ist das eine V-förmige Einbuchtung, die zurück aufs Niveau geht und dann geht das Wachstum weiter? Ist das eine veritable Corona-Rezession, von der ihr ausgeht? Das hängt doch auch sehr am Konsumverhalten mit den Konsumgütern. Was wäre deine Einschätzung hier?
Also wir sind natürlich verschiedene Szenarien am Vorbereiten und am Durchrechnen. Wir sind bei uns noch nicht sicher, inwiefern es der Einschnitt geben wird. Ein kleiner ist abzusehen durch die verschiedenen Regierungsmaßnahmen, die wir global wahrnehmen. Nichtsdestotrotz sind wir bei uns der Meinung, weil wir eben so tief in der Bedürfnispyramide sitzen mit unseren Produkten, dass sie relativ gering ausfallen wird. Nichtsdestotrotz, ich sehe für das gesamte wirtschaftliche Gebaren schon eher schwierige Zeiten auf uns zukommen. Es werden einige starke Träger für mittel- bis langfristig starken Gegenwind verspüren, ob das der Tourismus ist, ob das Logistik ist, ob das Automotive ist. Und das wird uns auf jeden Fall die eine oder andere Herausforderung ins Land spielen, auch bei uns in Österreich, wo wir sehr stark tourismusabhängig sind mit über 10% vom BIP oder sehr stark Automotive-abhängig sind, müssen wir Wege finden, diese Arbeitskraft und dieses Gedankengut dann andersweit zum Deployen, sollten diese Märkte nicht zurückkommen.
Ihr habt zusammen mit zwei anderen Vorarlberger Großunternehmen, nämlich mit den Firmen Blum und Rauch, auch 2 Millionen zur Verfügung gestellt, um Schutzausrüstung fürs Krankenhaus hier anzuschaffen im Land. Wie ist es zu dieser Idee gekommen?
Ja, das war ein Zusammenschluss. Mein Vater hat sich da eben mit Blum und Rauch zusammengetan und das Anliegen war einfach, hier zu helfen, wo wir helfen können. Ich denke, in einer Zeit wie jetzt ist ja schnelles Handeln maßgeblich, um sicherzustellen, dass alle sicher sind. Und da gab es die Möglichkeit zu helfen und da haben wir dann sehr gerne und zügig geholfen.
Wenn du jetzt in Woche 16 schon einiges von dem Wissen früher zur Verfügung gehabt hätten könntest, also mach dir dieses Gedankenspiel, du hättest in Woche 2 schon gewusst, was in Woche 16 auf dich zukommt. Was wären Dinge, die du gern früher gewusst hättest und die du vielleicht auch im Unternehmen anders machen würdest?
Ja, eine Sache, die ich auf jeden Fall anders machen würde, ist früher die Erfahrungen von unseren Kollegen in China der Rest der Gruppe bereitstellen. Das machen wir jetzt seit 6 Wochen, dass wir uns in regelmäßigen Abständen alle 2 Wochen zu einem Call treffen unter den Führungskräften. Nichtsdestotrotz, das hätten wir eigentlich schon im Januar oder Anfang Februar anfangen müssen. Was hilft das, wenn ein Problem noch auf einem anderen Kontinent sitzt, in einem anderen Land, dann ist das gefühlt nicht mein Problem. Nichtsdestotrotz, mit dieser Pandemie sieht man einfach, dass das Problem des anderen sehr schnell meines werden kann. Und sich da gedanklich darauf einzustellen, ist unglaublich wichtig, um dann im richtigen Moment Aktion setzen zu können.
Wie hat es euch selbst im Unternehmen eigentlich getroffen, auch mit den 6 oder 7 Werken, die ihr in China betreibt? Wie viele Fälle gab es bei Alblauch an Covid-Infektionen? Auch ein anonymer Zuschauer fragte, wie viele positiv getestete Mitarbeiter hat denn Albler weltweit?
Also wir sind in China ohne einen Vorfall durchgekommen. Es waren natürlich Leute in Quarantäne, aber es war kein Fall, der gemeldet wurde. Und das war sehr positiv, was auch wieder auf die sehr stringenten und sehr durchgängigen Maßnahmen, glaube ich, zum Teil zurückzuführen ist. Weltweit gibt es natürlich den einen oder anderen Fall. Bis jetzt war es so, dass die Fälle halt im privaten Umfeld aufgenommen worden sind. Das heißt, unsere Betriebe sind dementsprechend, ich sage mal, nicht vorbelastet. Und wir konnten früh handeln, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten. Was die Situation natürlich immer schwierig für den Einzelnen, aber im Gesamten uns natürlich bis jetzt, soweit das spart geblieben ist, hier größere Maßnahmen oder Einschneidungen zu sehen. Und da sind wir sehr froh drüber und werden auch weiter dafür arbeiten.
Zum Abschluss noch, Philipp, es hat sich sicher auch dein persönlicher Arbeitsalltag sehr geändert. Ich vermute, dass Flugzeuge und Flughäfen weniger jetzt zu deinen Anlaufpunkten zählen, als das üblicherweise der Fall ist. Eine Zuschauerin oder ein Zuschauer möchte auch wissen, werden zukünftig weniger Geschäftsreisen in Betracht gezogen? Anders gefragt, was wird bleiben aus der Krise? Glaubst du, dass wir unsere Verhaltensweisen da auch irgendwie ändern werden?
Ich glaube auf jeden Fall. Also auf der einen Seite ist natürlich immer ein Kostenblock, wo jeder schaut, wie er den am besten managen kann, speziell wenn man international viel tätig ist. Zweitens ist natürlich auch eine Zusatzanstrengung. Also eine Reise nach Amerika, auch wenn ich nur 3 Tage in Amerika bin, lähmt einen für irgendwo zwischen 7 bis 10 Tagen mit Jetlag mit eingerechnet. Und wenn wir einen Weg finden, effektiv Informationstechnologien zu verwenden, wie wir es im Moment tun, und das wirklich mehr ein Habitus wird, dann wird das Leben entlasten und hier auf jeden Fall weniger Reiseaufkommen benötigen. Und würde mich auch freuen, weil die Reiserei ist grundsätzlich eher anstrengend.
Ja, Philipp, wir werden noch Zeiten zurücksehen, in denen wir ab und zu ein bisschen unterwegs sind, nehme ich an. Philipp, vielen Dank jedenfalls, dass du uns am Dienstag früh zu Fragen und Antworten zur Verfügung gestanden bist. Ich darf an der Stelle noch darauf verweisen, wir haben derzeit 130 Zuschauer. Das sind mehr als bei der ersten Interactive West im Echtbetrieb waren vor einigen Jahren. Von daher ist das ein guter Start für unser digitales Format. Wie geht's jetzt weiter? Im nächsten Punkt wird mein Kollege Georg Burtscher mit Marianne Grobner sprechen. Sie ist Managementberaterin, vielen von euch bekannt, weil sie auch an der FH Vorarlberg unterrichtet, auch Bücher geschrieben hat. Und sie wird über virtualisierte Unternehmen und die Arbeit in diesen virtualisierten Unternehmen sprechen. Und ich bitte jetzt den Georg zu uns, bedanke mich beim Philipp und wünsche euch allen noch einen schönen Vormittag. Danke, Philipp.
Danke.